Ja, ich habe ja letzte Woche schon einiges dazu sagen dürfen, dass jeder Christ berufen ist, mit seiner Gabe in der Gemeinde zu dienen. Ich möchte heute noch mit einigen Hinweisungen fortsetzen, einiges ergänzen und einige Tipps geben, wie man seine Gabe am besten für den Herrn einsetzt, mit welcher Einstellung und mit welchen Inhalten. Und dann möchte ich beginnen mit der Einstellung: Schaue nicht neidisch auf andere, sondern diene treu und zuverlässig im Rahmen deiner Möglichkeiten. Hör auf andere zu schielen. Du stehst vor dem Herrn. Jeder von uns steht vor dem Herrn und der Herr erwartet von keinem von uns mehr, als wir bringen können. Gott überfordert niemanden. Gott hat uns Gaben, Fähigkeiten gegeben, die wir einsetzen sollen. Er erwartet auch, dass wir diese Fähigkeiten einsetzen. Aber wenn andere mehr Gaben oder zumindest andere Gaben haben, dann heißt das nicht, dass das für mich genauso gilt. Gott erwartet von jedem etwas anderes. Und zwar erwartet er von jedem das, was er ihm gegeben hat an Fähigkeiten, dass diese eingesetzt werden. So steht jeder vor seinem Herrn. Wir lesen auch in der Schrift: Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Und so beurteilt Gott jeden entsprechend seiner Gaben. Wer viele Gaben, Fähigkeiten und Möglichkeiten hat, Gott zu dienen, und setzt die nur halbherzig ein oder setzt nur einen Teil davon ein und nutzt nur einen Teil seiner Möglichkeiten, der wird von Gott möglicherweise ein schlechteres Urteil im Preisgericht bekommen als derjenige, der wenig Gaben bekommen hat, aber gibt Vollgas mit diesen Gaben und setzt die von ganzem Herzen und voll ein. Der Herr hat dich so gemacht, wie du bist, und dich sowohl mit deinen Fähigkeiten als auch mit deinen Begrenzungen dorthin gestellt, wo du bist. Ich habe mal gelesen vor einigen Jahren von Christian Schwarz ein Zitat, und er hat gesagt: Ich freue mich über jede Gabe, die ich nicht habe. Wieso das? Ja, weil Gott dann nicht erwartet, dass ich eine Gabe einsetze, die ich gar nicht habe. Gott erwartet von jedem, dass er die Gabe einsetzt, die er hat, aber nicht die er nicht hat. Und so müssen wir uns selbst kennen und unsere Fähigkeiten kennen, aber auch unsere Grenzen kennen. Und wenn wir realistisch auch unsere Grenzen einschätzen können, dann wissen wir, dass Dinge, die ich nicht gut kann, weil Gott mir da keine Fähigkeit, keine Gabe geschenkt hat, dass ich die auch nicht einzusetzen brauche und auch nicht einzusetzen soll. Wenn ich mehr sein will, als Gott für mich vorgesehen hat an Fähigkeiten, dann quäle ich mich damit, weil ich mir schwer tue, mit einer Gabe zu dienen, die ich gar nicht habe. Und ganz nebenbei, ich quäle auch die Gemeinde. Weil die Gemeinde merkt das natürlich auch, wenn jemand etwas versucht, was er gar nicht kann, wo Gott ihm auch keine Fähigkeit gegeben hat. Diene ich aber mit der Gabe und mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat, dann mache ich mir selbst eine Freude, weil das, was ich kann, das macht in der Regel auch Spaß und Freude. Und für die Gemeinde ist das auch eine tolle Sache, weil wenn man mit der Gabe dient, die man hat, dann geschieht das auch zur Freude der Gemeinde. Natürlich gibt es auch Situationen, wo ich keine Lust habe, meine Gabe einzusetzen, auch wenn ich diese Fähigkeit habe. Darüber haben wir heute Morgen von Francesco ja gehört. Dann gilt es trotzdem, gehorsam zu sein. Wir kennen natürlich auch Phasen im Leben, wo man auch keine Lust hat, seine eigenen Fähigkeiten, seine Gaben, die man tatsächlich hat, treu einzusetzen. Und dann erwartet Gott Gehorsam. Aber vom Prinzip her ist es schon so, dass die Dinge, die ich kann, die machen mir und auch anderen Freude, wenn sie von diesem Dienst profitieren. Und Dinge, die ich nicht kann, da muss ich mich nicht abquälen. Der Herr wird dich in seiner Weisheit so gebrauchen, wie er es dir zumisst. Petrus war jemand, der zeitweise zumindest auf andere schielte und den der Herr auffordern musste, genau damit aufzuhören. Wir lesen das in dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 20 bis 22. Im Kontext geht es darum, dass der Herr Jesus nach seiner Auferstehung am See Genezareth einigen Jüngern, die Fischer waren, erschienen ist und er hat mit ihnen gesprochen. Und dann hat er Petrus den Auftrag gegeben, weide meine Schafe. Und statt dass Petrus nun sagt, ja Herr, du hast mir diese Fähigkeit gegeben, du hast mir diesen Auftrag gegeben, den setze ich für dich ein, dann lesen wir dann in Vers 20. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Das ist Johannes, der Apostel Johannes, um den es hier geht. Vers 21, als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, aber was ist mit diesem? Ihr Lieben, das ist typisch menschlich. Wir haben Gaben, Fähigkeiten und Begrenzungen von Gott bekommen. Und Gott erwartet, dass wir unsere Begrenzungen akzeptieren und uns davon anderen dienen lassen, aber unsere Gaben einsetzen. Und das sollen wir in diesem Fall auf uns schauen. Und sollen nicht auf andere schauen, ja Herr, aber was hast du dem für einen Auftrag gegeben und mir nicht? Was hat der für Gaben und Fähigkeiten und ich nicht? Wie sieht es bei dem aus? Vielleicht auch noch umfassender. Welche Lebensumstände, die viel besser sind, hast du dem gegeben und mir nicht? Und so hat Petrus auf seinen Mitbruder Johannes geschielt und hat den Herrn angesprochen, ja, aber was ist mit diesem, als der Herr Petrus den Auftrag gegeben hat? Und Vers 22, Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und das ist eine Anspielung auch auf den Märtyrertod des Petrus. Es ist ja so, dass von den Aposteln, von den 12 jüdischen, beziehungsweise Paulus als Heidenapostel, von den 13 Aposteln 12 den Märtyrertod gestorben sind. Das ist beachtlich, dass fast alle Apostel den Märtyrertod gestorben sind. Nur einer nicht, was aber nicht heißt, dass er nicht auch unter Verfolgung gelitten hätte. Und das war der Apostel Johannes. Er war der älteste der Apostel und er hat noch mit über 90 Jahren die Offenbarung geschrieben. Und Gott hat ihn dafür berufen. Gott hat Johannes dafür berufen, dass er ein alter Mann wird, dass er im hohen Alter von über 90 Jahren erst sterben wird und dass er in diesem hohen Alter das letzte Buch der Bibel schreiben wird und somit den biblischen Kanon, die biblische Prophetie abschließen wird. Und das war seine Berufung. Und Petrus sollte nicht danach fragen, was ist mit diesem, sondern er sollte seinen Weg gehen, was Petrus dann auch gelernt hat. Und der Herr sagt auch zu dir, schiele nicht zu Johannes, schiele nicht zu Reinhard, zu Sascha, zu Mira, zu Sabine, schiele nicht auf andere, sondern geh du den Weg, den der Herr dir gezeigt hat. Geh den Weg, den der Herr für dich bereitet hat. Prüfe du, was der Herr von dir will, was er von dir erwartet und diesen Weg gehe gehorsam. Und einem anderen hat er vielleicht andere Aufträge gegeben und andere Lebensumstände gegeben. Der Herr sagt, was der Herr mit ihm, mit Johannes vorhat, ist nicht deine Sache, Petrus. Folge du mir nach. Der Herr wird dich nicht zur Verantwortung ziehen, was andere nicht getan haben und andere getan haben, sondern er wird nur dich zur Verantwortung ziehen für das, was er dir aufgetragen hat. Ihr wisst, ihr könnt auch wissen, liebe Geschwister, das Schielen auf andere, das kann uns auch zu einer eigenen Trägheit verleiten. Du siehst einen Mitgläubigen, der es vielleicht mit dem Brotbrechen nicht so genau nimmt und dann denkst du, du könntest doch am Sonntagmorgen auch länger schlafen, statt um 9:30 zum Abendmahl da zu sein. Würde dir das wirklich mehr Segen bringen? Du siehst einen anderen Bruder, der dient mit einer Gabe, die du vielleicht auch gerne hättest. Mir geht es so, dass ich Leute bewundere, die handwerklich geschickt sind. Und ich bin nicht so geschickt. Ich habe zwei linke Hände und ich muss ja manchmal auch handwerklich was machen. Und ich muss aufpassen, dass ich mir nicht mit dem Hammer beim Nagel einschlage und auf die Finger haue. Wo ein anderer drüber lachen würde, ja. Wer handwerklich geschickt ist, der kriegt ganz andere Dinge hin. Und jetzt ist meine Herausforderung von Gott her: Schiele nicht auf andere, die ein handwerkliches Geschick haben, auch wenn du das selbst auch gern hättest, sondern diene du mit deinen Gaben und freu dich, dass andere eine handwerkliche Gabe haben, die du eben nicht hast in diesem Ausmaß. Und so erwartet Gott von jedem, dass wir unseren Dienst einbringen und nicht schauen auf andere, sondern dass wir unseren Weg gehen. Auf andere zu schielen, das kann uns auch hochmütig machen, sodass wir denken, wir seien bessere Christen als andere, wenn wir meinen, ich habe eine Gabe, die andere nicht haben und die meisten anderen nicht haben. Dann denkt man, man wäre unersetzlich in der Gemeinde. Man kann hochmütig werden. Wisst ihr, ich bin in den letzten Wochen das ein oder andere Mal gefragt worden, als das Gespräch darauf kam, dass Lilly und ich umziehen werden und dass wir uns einer neuen Aufgabe widmen wollen, eine Aufgabe, denke ich, die schwieriger ist als die Situation jetzt hier in der Gemeinde. Und dann sind wir auch gefragt worden, warum machst du das doch? Du bist doch jetzt in einer Gemeinde, wo alles doch recht gut läuft. Warum gehst du woanders hin, um eine neue Herausforderung zu suchen? Ihr kommt doch jetzt langsam auch mal Richtung Rentenalter. Wollt ihr das euch nicht mal gemütlicher machen? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen unsere Gaben einbringen, da wo Gott uns hingesetzt hat, wo Gott uns hinführt. Und Gott hat Gnade gegeben, dass es hier mit Hilfe, mit eurer aller Hilfe hier gelungen ist, in einem Zusammenspiel eine Gemeinde, die vor Jahren nicht überall so auf gutem Weg war, zu einer doch, denke ich, einigermaßen bibeltreuen Gemeinde hinzuführen. So. Jetzt können wir uns darauf ausruhen. Wir sind hier in einer bibeltreuen Gemeinde, in der wir sehr gern dienen und wo wir diese Treue zum Wort auch genießen, wo wir uns darüber freuen. Und könnte man doch bis zum Tod so weitermachen. Nein, meine Aufgabe habe ich hier immer gesehen, mich überflüssig zu machen. Meine Aufgabe war nicht, dass ich sage, die Geschwister müssen merken, wie wichtig ich bin und wie unersetzbar ich bin. Das ist überhaupt nicht meine Einstellung, sondern meine Einstellung ist, so schnell wie möglich mach dich hier überflüssig. Dass du woanders eine neue Aufgabe wahrnehmen kannst und vielleicht in einer anderen Gemeinde mithelfen kannst, diese zu mehr Bibeltreue zu führen. Und wenn das nochmal gelingt, bevor der Herr mich abruft, dann ist mein Werk auf Erden getan. Ich bin nicht hier, um mich auszuruhen, sondern um weiterzuziehen. Und ich freue mich riesig, dass wir hier in einer doch kleinen Gemeinde relativ viele Brüder haben, die zum Beispiel meinen Predigtdienst kompetent übernehmen können. Wo wirklich Gaben auch gewachsen sind, wo wir gereifte Brüder haben, die hier auch kompetent predigen können und wo wir auch Predigtalente haben, die auch nachwachsen in diesem Dienst. Und für die Größe unserer Gemeinde, muss man sagen, sind das relativ viele Brüder, die hier predigen können. Das ist eine Gnade Gottes, wo ich auch sagen kann, da kannst du mit gutem Gewissen weiterziehen und deine Fähigkeiten mehr einbringen, wo sie vielleicht dringender gebraucht werden als hier. Auf andere schielen kann auch dazu führen, dass wir uns empören. Es kommt vor, dass ein Bruder oder eine Schwester viel arbeitet in der Gemeinde und nachher schaut er auf die anderen und hat den Eindruck, die anderen machen viel weniger und er wird zornig, weil er sich, wie er meint, ständig abrackert für die Gemeinde, während die anderen nur zuschauen. Na und? Selbst wenn es so wäre, du dienst doch dem Herrn. Du stehst doch vor dem Herrn und du tust doch deinen Dienst für den Herrn und zwar gern für den Herrn. Und ihm solltest du mit Freuden dienen, mit besten Kräften, egal was die anderen machen. Natürlich ist es auch Ziel einer jeden Gemeindeleitung, dass man möglichst viele Geschwister ermutigt, anleitet, in der Gemeinde zu dienen. Aber wir können doch nicht eine gedankliche Strichliste zumindest führen. Der macht so viele Stunden, der macht das und das, der setzt sich da ein und das ist doch Unsinn. Wir stehen doch alle vor Gott. Und ich bin herausgefordert, mein Bestes zu geben. Und ich bin nicht verantwortlich, wie viel Holger gibt oder wie viel Lydia gibt oder Elias oder wer auch immer. Jeder steht doch vor Gott. Gott erwartet von mir, dass ich mein Bestes gebe, dass ich treu bin, dass ich ihm von Herzen gern diene, dass ich mich einsetze. Ich habe doch vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten als jemand, die kleine Kinder haben. Ja, unsere Kinder sind alle erwachsen, sind aus dem Haus. Wir können doch dem Herrn viel freier und uneingeschränkter dienen als zum Beispiel Eltern, vor allem Mütter, die mehrere minderjährige Kinder haben und vielleicht gern mehr machen würden für die Gemeinde. Aber die Familie ist natürlich auch wichtig und man muss Kinder erziehen. Und ihr Lieben, wer mehrere Kinder großzieht, der leistet Großartiges. Wer Kinder großzieht und das auch noch einigermaßen gut macht und sie in die Gemeinde mitbringt und einführt, und vielleicht den Segen Gottes erleben darf, dass diese Kinder irgendwann zum Glauben kommen. Der hat als Mutter, so eine solche Mutter, solche Väter, die haben Großartiges geleistet. So. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, oder zumindest alt genug sind, dass ich mehr Freiheiten habe für die Gemeinde, dann setze ich mich da ein. Und das müssen wir auch sehen. Ich darf mich nicht empören über andere, die vielleicht weniger machen, weil ihre Lebensumstände anders sind. Oder vielleicht auch, weil sie aus anderen Gründen, die nicht so edelmütig sind, weniger machen. Der Herr fordert doch von mir, dass ich mich einbringe. Und ich werde doch im Preisgericht vom Herrn gefragt und zur Verantwortung gezogen. Was hast du mit den Gaben gemacht? Der Herr wird mich doch nicht zur Verantwortung ziehen, was jeder andere gemacht hat, sondern nur für mich selbst. Und da diene ich dem Herrn gern und mit Freuden und gebe mein Bestes, was ich nur kann. Und das Nächste. Lass dich nicht entmutigen. Möglicherweise hat es sich Timotheus entmutigen lassen, als Paulus im Gefängnis war. Und Timotheus wusste, dass er nicht mehr zurückkommen würde. Der zweite Timotheusbrief ist ja der letzte Brief, den Paulus in der zeitlichen Abfolge offensichtlich geschrieben hat. Und der zweite Timotheusbrief ist in gewisser Weise auch ein Abschiedsbrief des Paulus. Er schaut zurück auf sein Werk, auf seinen Dienst, das er im Auftrag des Herrn vollbringen durfte. Und er schaut auch prophetisch voraus auf die Zukunft der Gemeinde. Und es war dann auch tatsächlich so, dass Paulus diesen Gefängnisaufenthalt, als er den zweiten Timotheusbrief von dort schrieb, nicht überlebt hat. Er wurde unter der Regentschaft von Kaiser Nero hingerichtet. Und da mag es sein, dass Timotheus entmutigt war. Und deshalb rief Paulus seinem Mitarbeiter in Erinnerung, was er natürlich schon gewusst haben muss: Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben. Ihr Lieben, es ist nicht von Gott, dass du dir den Mut nehmen lässt. 2. Timotheus 1, Vers 7. Da schreibt Paulus wörtlich: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Liebe Geschwister, ich war wirklich persönlich erschrocken, wie viele Christen sich in dieser Corona-Zeit, als der Staat diese strengen Corona-Maßnahmen verhängt hat, wie viele Christen geradezu panische Angst hatten, an Corona zu erkranken. Die Panikmache, die von den Politikern und übers Fernsehen, Medien bewusst verbreitet wurde, sollte bewusst Panik geschürt werden, haben sich auch viele Christen anstecken lassen, die doch den Heiligen Geist haben und die wissen, dass ihnen das Wort gilt: Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Ja, aber wenn ich an Corona erkranke? Und du kannst doch an was ganz anderem erkranken. Ja, was denkt ihr, wie viele Gläubige an Krebs erkranken und an anderen schweren, vielleicht tatsächlich unheilbaren Krankheiten und daran sterben und irgendwann wird jeder von uns sterben? Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Wenn wir Christen nicht wissen, wo wir hingehen und wenn wir Angst vor dem Tod haben, ja, wer sollte dann davon frei sein, wenn wir, die wir diese frohe Botschaft kennen, nicht einen anderen Glauben, einen Glauben ohne Furcht vorleben? Ganz davon abgesehen, dass ich ja nun wahrlich herausgestellt hat, dass diese Corona-Panik völlig übertrieben war und diese Krankheit bei weitem nicht die Ausmaße wie Pest oder Cholera hatte, so wurde sie am Anfang beinahe oder zeitweise beinahe dargestellt. Es sind natürlich viele Menschen an Corona gestorben, aber es sind auch vorher welche an Grippe gestorben. Es sind viele gestorben, die schon schwer erkrankt waren und dann noch Corona dazugekriegt haben. Ich denke, ihr wisst diese Sachverhalte. Aber dass Gläubige, selbst wenn es eine so schlimme Pandemie gewesen wäre, wie zeitweise dargestellt, dass Gläubige sich selbst in Panik versetzen lassen, nicht mehr in ihre Versammlungen gehen und über online die Gemeinde nur noch verfolgen, nur noch Online-Versammlungen abhalten, die in der Schrift meiner Meinung nach nicht vorgesehen sind. Ja, was sind wir dann für ein Vorbild? Was leben wir für einen Glauben? Was haben wir für einen Glauben? Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben. Ein Geist, der in Angst und Panik versetzt, ist nicht der Heilige Geist. Und dann gibt es so viele Dinge, auch völlig unabhängig von Corona-Gesetzen, die uns entmutigen können im Glauben oder auch in der Gemeinde. Ein Bruder hat mir diese Woche oder vorletzte Woche eine E-Mail geschrieben, ein Bruder, der in der Gemeindegründung steht, der Gemeindegründung macht. Und wir sind in Korrespondenz über diese Gemeindegründung. Und er hat mir eine Mail geschrieben, Jas, hat er geschrieben, Klaus, bitte bete für die Gemeinde. Der Bruder ist schwer krank, ihm geht so schlecht. Und vor zwei, drei Tagen habe ich Nachricht bekommen, dass der auch gestorben ist. Und dann schreibt er, ja, dann haben wir eine junge Mutter, die kam lange Zeit in unsere Gemeinde, hat ihre beiden Kinder mitgebracht, hat sich über irgendwas geärgert in der Verkündigung und jetzt kommt sie nicht mehr. Und dann hat man auch schon gemerkt, da macht sich auch Entmutigung breit. Und es ist eine Gemeinde, die diesen Stabilitätspunkt noch nicht überschritten hat. Es gibt in der Gemeindegründung einen gewissen Stabilitätspunkt, wo man sagt, man ist über den Berg, wir sind immer auf Gottes Gnade angewiesen, aber es gibt so einen kritischen Punkt, wo man sagt, ja, die Gemeinde, die ist so stabil, dass sie auch mal jetzt das aushalten kann, wenn es zu Rückschlägen kommt, ohne dass die gesamte Gemeinde in der Gefahr steht, zusammenzubrechen. Dieser Stabilitätspunkt, der ist dann noch nicht erreicht. Und dann sagt dieser Bruder, der mit ganzem Herz über Jahre sich da reinhängt und wirklich alles gibt in dieser Gemeindegründung, der sagt dann, sie erleben wir solche Rückschläge. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, lass dich nicht entmutigen. Das gehört dazu. Und vor allem setze nicht auf Menschen. Baue nicht auf Menschen, sondern nur auf Gott. Das, wie diese Frau, von der du schreibst, dass Leute mal kommen in die Gemeinde und dann ärgern sie sich über irgendwas und dann gehen sie wieder. Das habe ich auch zur Genüge erlebt. Davon lassen wir uns nicht entmutigen. Wir setzen unsere Hoffnung allein auf Gott. Und wo er einen Auftrag gegeben hat, da gibt er auch Gnade dazu. Und so müssen wir auch mit Rückschlägen umgehen und niemals auf Menschen uns verlassen, auf Menschen setzen, sondern alle unsere Hoffnung auf Gott setzen und von ihm erwarten. Und es sind so viele Dinge, die uns entmutigen wollen. Die geistliche Trägheit von Glaubensgeschwistern, Leute in der Gemeinde, die immer wieder Streit anfangen müssen, oder stolze Gläubige, die nicht um Entschuldigung bitten, wenn sie daneben lagen. Der persönliche Kampf gegen Sünden, die uns, mich persönlich, immer wieder einholen. Beschneidungen der Religionsfreiheit durch die Regierung, wie ich es vorhin angedeutet habe. Finanzielle Engpässe in der Gemeinde oder auch für mich persönlich im Privatleben. Sorge um Familienmitglieder, Zukunftsängste und was noch alles. Das kann sehr entmutigend sein. Aber lass dich nicht entmutigen. Nicht die Umstände, sondern Gott und deine Beziehung zu ihm. Entscheide darüber, ob dein Leben geistliche Frucht bringt oder nicht. Und wenn es schwierige Umstände gibt, die lässt ja Gott zu, dann will er dich damit geistlich und charakterlich wachsen lassen, reifer werden lassen. Und dann musst du entsprechend mit umgehen, zwar im Glauben mit umgehen und nicht im Unglauben und in der Furcht und in der Panik. Dann wirst du daran wachsen. Es gibt nichts in deinem Leben, was nicht vorher an Gott vorbei muss. Egal, was es ist. Ein weiteres. Wen Gott begabt, den wird er auch befähigen. Warum konnte Petrus auf dem Wasser gehen? Weil der Herr rief, komm. Hätte der Herr nicht gesagt, komm, dann hätte es gar keinen Sinn gehabt, das überhaupt zu versuchen. Dann wäre Petrus sofort gesunken. Aber weil der Herr rief, komm, konnte er gehen. Wenn der Herr uns begabt, können wir uns darauf verlassen, dass er uns auch tragen und befähigen wird. Unsere Errettung und unsere damit verbundene Berufung zum Dienst gehen vom Herrn aus. Darum verlasse ich mich auf ihn und tue das, was er sagt. Sollte er mich dann fallen lassen? Sollte er mir nicht beistehen? Das ist ausgeschlossen. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann gibt er auch die Befähigung dazu. Dann gibt er Gnade dazu. Und wisst ihr, ich habe das schon so manches Mal gehört und mitgekriegt von Gemeinden. Wir haben nicht genug Geld, haben irgendwo große Schulden gemacht, haben ein Gemeindehaus gebaut und tun sich nun schwer, das abzuzahlen. Hier und da fehlt es an Geld und dann muss in der Predigt immer wieder über Geld gesprochen werden. Ihr Lieben, wenn es wirklich ein Auftrag von Gott ist, dann bezahlt er das auch. Klar, er bezahlt es durch die Taschen der Leute, die in der Gemeinde haben. Wenn er den Auftrag gegeben hat, dann sorgt er auch dafür, dass es umgesetzt werden kann. Oder er hat nicht den Auftrag gegeben, dann sollte man vielleicht Buße tun darüber, dass man etwas gemacht hat, was nicht in Gottes Auftrag war, was nicht gründlich genug geprüft worden ist. Wisst ihr, wenn ich ein Haus bauen lasse und dann brauche ich Handwerker, die das eine oder andere machen, gerade ich brauche Handwerker, ja, wenn ich den Innenausbau oder den Außenbau oder was auch immer, da würde kaum eine Bruchbude dabei rauskommen. Und ich brauche Leute, die den Ausbau machen. Und wenn ich diese beauftrage, ja, wer bezahlt die denn? Da könnt ihr aber sicher sein, dass das niemand anderes bezahlt als ich. Und wenn Gott einen Auftrag gibt, dann bezahlt er den auch. Wenn ein Auftrag von Gott ist, dann kümmert er sich darum. Und eine Gemeinde, die finanzielle Not hat, die vielleicht sich irgendwo übernommen hat, die sollte wirklich prüfen, ob sie nicht Buße tun muss, ob hier nicht etwas ohne gründliche Prüfung und ohne Auftrag von Gott vorgenommen worden ist. Und es ist wunderbar, in einer Gemeinde zu arbeiten, die keine finanzielle Not hat, wo die Geschwister treu auch ihre finanziellen Gaben mit einbringen und wo man keine Not hat, egal, wenn man was braucht. Wir brauchen jetzt eine Kiste neue Liederbücher und solche Kleinigkeiten, kein Problem. Ja, wir brauchen eine Mitarbeiterschulung und da haben wir etliche, die können sich das nicht leisten, bezahlt es eben die Gemeinde, kein Problem. Wir haben irgendeine Renovierung hier in diesem Haus, kein Problem, können wir bezahlen. Und das ist eine große Freiheit, in einer Gemeinde mitzuwirken, wo man sich nicht um finanzielle Not kümmern muss und dass diese Sorge einem genommen ist, wo der Herr beauftragt, bezahlt er das auch. Das nächste. Der Herr überfordert uns nicht im Dienst für ihn. Wofür der Herr uns begabt hat, das können wir auch tun. Der Heilige Geist hat jedem von uns Gaben gegeben, damit wir ihm dienen zur Auferbauung der Gemeinde. Und diese Gaben machen nur Sinn, wenn wir sie auch einsetzen zu Gottes Ehre. Keiner hat von Gott Gaben bekommen, damit er diese nicht einsetzt. Jeder Christ, der eine von Gott gegebene Befähigung hat, und jeder Christ hat mindestens eine, soll diese auch im Dienst für die Gemeinde zum Einsatz bringen. Eine Gabe ist gleichzeitig auch eine Berufung. Kein Gläubiger braucht darauf zu warten, dass er irgendeine mystische Berufung zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben bekommt. Die Berufung ist bereits vorhanden durch die Befähigung, die Gott mir gegeben hat. Selbstverständlich müssen auch die anderen Glieder der Gemeinde und vor allem auch die Ältesten ebenfalls der Ansicht sein, dass ein Bruder oder eine Schwester eine bestimmte Berufung hat. Aber dann soll und muss diese Gabe auch zum Aufbau der Gemeinde und zur Ehre Gottes eingesetzt werden. Es ist nicht Gottes Wille, dass ein Christ in seiner Gemeinde, was die Mitarbeit betrifft, arbeitslos ist. Das ist vom Prinzip her grundsätzlich nicht Gottes Wille. Und das Weitere, Gott belohnt uns für unseren treuen Dienst. Das sage ich jetzt einfach so, ja, Gott belohnt uns für unseren treuen Dienst, aber überlegt mal, was das bedeutet. Diese Tatsache ist wirklich kaum zu fassen. Eigentlich müssten wir doch froh sein und es bereits als riesigen Lohn ansehen, dass wir überhaupt gerettet wurden. Womit haben wir das denn verdient? Das hat keiner von uns verdient. Und dann müssten wir es als eine Ehre ansehen, dass wir Gott sogar dienen dürfen. Aber damit nicht genug. Gott belohnt uns noch obendrein für unseren treuen Dienst, zu dem er uns befähigt hat und bei dem er uns trägt. Er gibt uns die Gelegenheit zum Dienst, er hat uns die Aufgabe zum Dienst gegeben und er belohnt uns auch noch dafür. Unfassbar. In 1. Korinther 3 im Preisgericht wird für treuen Dienst zur Ehre Gottes dann sogar noch ein Lohn verheißen. Unfassbar. Gott lässt sich nichts schenken. Welch einen wunderbaren Herrn haben wir, dem wir dienen dürfen. Und noch ein weiterer Hinweis. Von der Einstellung her, ich habe immer mal von der Einstellung her gesprochen und von den praktischen Aufgaben. Und dieser Tipp noch, da geht es um unsere grundsätzliche Einstellung. Suche nicht die Ehre der Welt, sondern trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere, was du an weltlichen Dingen so brauchst, wird dir dann zufallen. Aber dein allererstes Trachten, ein Trachten ist eine Gesinnung, eine Denkeinstellung, eine grundsätzliche Einstellung, das soll nicht zur Ehre der Welt sein, sondern nach dem Reich Gottes. In Jeremia 45, 4 und 5 sagt Gott zu Baruch, dem Schreiber Jeremias, folgendes. Sage zu ihm, so spricht der Herr. Siehe, was ich gebaut habe, das breche ich ab. Und was ich gepflanzt habe, das reiße ich aus, und zwar das ganze Land. Es geht um das Land Israel, ein Gericht über das Land Israel. Du aber begehrst für dich Großes, begehre es nicht. Denn siehe, ich bringe Unheil über alles Fleisch, spricht der Herr. Gott stand damals im Begriff, den kompletten jüdischen Staat zu zerstören und im Gericht der babylonischen Gefangenschaft untergehen zu lassen. Und Gott hat das auch getan. Befinden wir uns heute nicht in einer ähnlichen Situation? Sofern wir die endzeitliche Prophetie der Schrift richtig verstehen, steht Gott davor, diese ganze Zivilisation zu richten. Wie bald das geschehen wird, wissen wir nicht, aber es wird geschehen. Diese Woche habe ich in der Zeitung gelesen, dass die Zahl der Abtreibungen in Deutschland wieder zugenommen hat. Nur dieses eine Beispiel, ihr Lieben. Wir bauen irgendwelche Krötentunnel und machen Krötenbarrieren an der Straße, wo du nur 30 fahren darfst, nur eh keine Kröte durchkommt, weil alles abgesperrt ist. Und in der Klinik, vielleicht ein paar hundert Meter von der Krötenbarriere entfernt, werden kleine Kinder umgebracht. Das ist der Irrsinn in diesem Land. Und es wird als völlig normal empfunden. Als völlig normal. In Wolfsburg wurde letztes Jahr mal ein Hund umgebracht und wochenlang hat die Zeitung berichtet, immer wieder mal Artikel über den Tod dieses Hundes und wie schrecklich das ist. Und finde ich auch, man soll keinen Hund um, warum denn? Ne? Finde ich auch schlimm. Aber gleichzeitig, in dem gleichen Zeitraum, über Monate wurde von diesem Hund berichtet, wie viele Kinder sind gleichzeitig nur hier im Klinikum umgebracht worden. Was für ein Irrsinn in diesem Land. Und das soll Gott ungestraft lassen? Ja, was denken wir denn, wer Gott ist? Und das ist nur ein Bereich, wo die Gottlosigkeit, die von der Regierung sogar noch gefördert wird, in vielen anderen Punkten, wo sie überhand nimmt. Und so wird auch, und das sagt auch die biblische Prophetie, Gott wird diese Zivilisation richten. Wir als Gemeinde sollen ein gegenteiliges Zeugnis sein. Wir sollen ein Zeugnis sein für das, was der Herr gesagt hat und nicht nach der Ehre dieser Welt trachten. Aber wir müssen uns doch so verhalten, wie die Welt das von uns erwartet, damit wir ein gutes Zeugnis sind. Nein, wir sind ein gutes Zeugnis, wenn wir uns so verhalten, wie Gott es gesagt hat. Und was Gott für Anweisungen gegeben hat, dann sind wir ein gutes Zeugnis. Und wenn wir unsere Versammlungen nicht verlassen sollen, wie es im Hebräerbrief heißt, dann sind wir kein gutes Zeugnis, wenn die Welt von uns erwartet, dass wir unsere Versammlungen versäumen. Aus welchem Grund auch immer. Und dich und mich als Christen, fragt er, und du? Trachtest du nach großen Dingen für dich? So wie hier in Jeremia 45, Vers 5, wo Gott sagt, du aber begehrst für dich Großes. Begehre es nicht. Und so sollen auch wir nicht nach großen Dingen und Ehre der Welt für uns begehren. Willst du hier jemand werden? Willst du groß werden und dir in dieser Welt einen Namen machen? Dann musst du dich politisch korrekt verhalten, dann musst du politisch korrekt reden, dann musst du die Sünden dieser Welt, die diese Welt gutheißt, auch gutheißen, darfst dich nicht allzu kritisch äußern. Dann musst du den Mainstream dieser Welt mitmachen und das, was man von dir erwartet. Dann bist du anerkannt, dann kannst du hier was werden. Es reicht nicht, dass du Talent hast und gute Arbeit machst und gut bist, deine Arbeit gut machen. Nein, du musst die Gesinnung dieser Welt mitmachen. Wisst ihr, ein deutscher Fußballnationalspieler, das reicht nicht, dass er gut Fußball spielen kann. Er muss sich auch impfen lassen und er muss die Politpropaganda mitmachen, die man von einem deutschen Nationalspieler erwartet. Dann wird er anerkannt, dann kann er die Chance haben, Ehre und Anerkennung zu bekommen. Wenn nicht, dann fliegt er aus der Mannschaft, wie es ja jetzt heißt. Trachten wir auch danach, die Gesinnung dieser Welt mitzumachen? Trachte nach den Dingen, die in diesem Weltsystem klein scheinen und nach dem Wertmaßstab dieser Zivilisation nichts gelten. Trachte nach dem Reich Gottes. Danach trachte die Welt nicht. Das findet die Welt eher lächerlich. Trachte nach den ewigen Dingen als Gläubiger, auch wenn die vor der Welt nicht zählen. In Zacharja 4, Vers 10 lesen wir, denn wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Das war ein Wort an die Rückkehrer aus Babylon, die den Tempel wieder aufbauten. Dieser Tempel war bei weitem nicht so prächtig wie der Tempel, den Salomo gebaut hatte. Alles war viel kleiner, viel bescheidener. Und das Volk der Juden war ein kleines Häuflein von ein paar Zehntausenden. Und in dieser Situation fragte Gott, wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Die Gemeinde Jesu, zumindest die bibeltreue Gemeinde Jesu, die nicht nach der Pfeife dieser Welt tanzt, die wird von der Welt nicht beachtet. Wir sind gering, zählen nicht. Wenn wir Glück haben, zählen wir nichts. Wenn wir Pech haben, geraten wir in den Fokus und erleben sogar Verfolgung. Das ist unser Stand in dieser Welt. Und das war auch der Stand der Gemeinden damals im Römischen Reich. Und jetzt, wo das Römische Reich wieder aus dem Abgrund ersteht und auch die politischen Strukturen des Römischen Reiches wiederkommen, die Gottlosigkeit des Römischen Reiches, werden wir, als wenn wir bibeltreue Gemeinde sind und bleiben, auch immer mehr in den Fokus kommen, wo wir nun nicht gerade Anerkennung von der Welt bekommen, sondern wo wir Ablehnung von der Welt bekommen. Wir empfinden es oft schmerzlich, wie schwach und bescheiden so manches unter uns ist und wie wenig Menschen überhaupt noch zum Glauben kommen. Da bekehrt sich mal einer, dort bekehrt sich mal einer, aber wir sollten das nicht verachten. Der Herr wirkt auf seine Weise. Auch wenn wir in Zeiten leben, wo nicht gerade eine geistliche Erweckung auszubrechen scheint, soll uns das nicht daran hindern, von ganzem Herzen dem Herrn zu dienen und für seine Sache zu leben und uns freuen über jede Bekehrung, die auch heute geschieht. Und es geschieht. Menschen kommen zum Glauben, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Zwar nicht im großen Stil wie in Erweckungszeiten, aber es geschieht. Der Heilige Geist wirkt immer noch. Und da sollen wir treu dienen, dass er auch durch uns wirken kann und für seine Sache leben, nach seinem Reich trachten. Das ist unsere heilige Berufung. Schaut mal in Offenbarung 3, Vers 8. Dort sagt der Herr Jesus zur Gemeinde in Philadelphia Folgendes. Ich kenne deine Werke. Ihr Lieben, das ist tröstlich. Es kann aber auch erschreckend sein. Der Herr sagt über die Gemeinde, nicht nur in Philadelphia, sondern über jede Gemeinde, ich kenne deine Werke. Ich weiß ganz genau, was in eurer Gemeinde abläuft. Ich weiß ganz genau, was in deinem Leben abläuft. Ich weiß ganz genau, welche Einstellung du hast. Ich weiß ganz genau, wie eure Gemeinde mir dient, ob sie meinem Wort treu ist, ob sie mir gehorsam ist. Ich weiß das alles genau. Ich kenne deine Werke in der ganzen Gemeinde und im Leben eines jeden einzelnen Gläubigen. Und dann sagt der Herr, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft. Die Gemeinde Jesu hat eine kleine Kraft. Wir haben nicht die mächtigen politischen Mittel, mit Gewalt in dieser Welt Dinge durchzusetzen, die wir haben wollen. Das sollen wir auch nicht. Wir haben eine kleine Kraft. Und dann sagt der Herr, und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das erwartet der Herr von uns. Wir können uns durchaus bewusst sein, dass wir eine kleine Kraft haben, die keinen großen Einfluss in dieser Welt ausübt, die keiner richtig ernst nimmt. Und wenn wir ernst genommen werden, dann müssen wir eher mit Verfolgung statt mit Lob rechnen. Wir haben eine kleine Kraft, aber Philadelphia wird gelobt, weil sie trotz dieser kleinen Kraft das Wort des Herrn bewahrt haben. Und das erwartet der Herr auch von uns, dass wir sein Wort bewahren, dass wir sein Wort ernst nehmen, treu auf dieses Wort hören und es versuchen, bestmöglich umzusetzen und dass wir seinen Namen nicht verleugnen. Auch wenn es schwieriger wird. Die kleine Kraft, die sieht nicht nach viel aus. Die Gemeinschaft der Gläubigen in Philadelphia war nach außen hin nichts Großartiges und Attraktives. Aber sie standen treu zum Herrn und zu seiner Sache und sie hatten ein Herz, das für ihn schlug. Das ist wirklich das Entscheidende. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, haben wir eine offene Tür vom Herrn, durch die wir gehen können. Eine Tür der Gelegenheiten des Segens Gottes, wo sich das Leben Gottes ausbreitet und wo das Werk Gottes in seiner Kraft geschieht, wo die Kraft Gottes die Heiligen erbaut und auch Sünder gerettet werden. Das geschieht auch heute noch. Das tut Gott durch die Gemeinde. Und wer ist die Gemeinde? Du bist die Gemeinde. Die Gemeinde sind nicht die anderen. Auch, ja. Aber Gott erwartet, dass du die Gemeinde bist, dass du deinen Beitrag im Rahmen deines Auftrags und deiner Möglichkeiten beisteuerst. Die Gemeinde ist ein Zusammenspiel, in der alle Gläubigen ihre Gaben einbringen. Jedes Glied am Leib des Herrn wird dabei zu seiner Ehre gebraucht.